Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Es gibt ja Sportler, deren Namen sofort ein bestimmtes Bild in Erinnerung rufen. Die Fäuste von Boris Becker, kraftvoll nach oben gestreckt nach seinem ersten Wimbledon-Erfolg. Der hängende Kopf von Uwe Seeler nach dem verlorenen WM-Finale 1966. Und bei Sepp Herberger ist es der regenschwere Mantel, den er beim Triumph seiner Fußballnationalmannschaft im WM-Endspiel von Bern trug. Vor 125 Jahren, am 28. März 1897, wurde mit Herberger eine der wichtigsten Persönlichkeiten der deutschen Fußballgeschichte geboren. Burkhard Huppe hat mit seinen Recherchen weitere Facetten des vielschichtigen Mannes zusammengetragen.
Der Ball ist rund.
Herbergers erster Ball war nicht rund, denn der erste Ball bestand aus Lumpen. Mannheim, Jahrhundertwende im Kaiserreich, Stadtteil Waldhof, das Leben in der Spiegelsiedlung, ein Elendsviertel. Zu viele Menschen, zu wenig Platz, erst recht für einen Jungen mit großen Träumen.
Sepp Herberger hatte immer einen Lebenswunsch, er wollte Lehrer werden. Und diesen Wunsch konnte er sich aufgrund seiner Bildung nicht verwirklichen. Er musste mit 14 Jahren für den Unterhalt seiner Familie sorgen, als sein Vater gestorben ist.
Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund.
Er hat hinterher auch am Lebensende gesagt, ich war immer ein Suchender, ich war nach der letzten Wahrheit aus. Ich wollte Lehrer werden. Und das hat er sich dann verwirklicht, dann doch, indem er Fußballlehrer geworden ist.
Der 28. März 1897 geht in Mannheim mit Blitz und Donner zu Ende. Durchaus ungewöhnlich, so früh im Jahr. Im Mannheimer Waldhof, in der werkseigenen Zwei-Zimmer-Wohnung einer französischen Spiegelmanufaktur an der Rue de France 171, hat der kleine Seppel mit zerknittertem Gesicht das Licht der Welt erblickt. Als sechstes Kind des ungelernten Arbeiters Josef Herberger und dessen zweiter Frau Lina.
6 Minuten noch im Wankdorfstadion in Bern. Keiner wankt, der Regen prasselt unaufhörlich hernieder. Es ist schwer, aber die Zuschauer, sie harren nicht aus.
Warum gehen die Leute ins Stadion? Weil sie nicht wissen, wie das Spiel ausgeht.
Alle denken, dass sie wissen, wie dieses Finale zwischen Deutschland und Ungarn ausgeht. In der Vorrunde sind die Ungarn ja schon mit 8:3 Toren über die Deutschen hergefallen. Und mittendrin der bedauernswerte Torhüter von Borussia Dortmund.
Ich habe also irgendwie darum gebetet, lieber Gott, lass es nicht zweistellig ausgehen. Aber 8 Stück, das waren auch genug.
Es ist die Nationalmannschaftspremiere von Heinrich Kwiatkowski, später Meistertorhüter von Borussia Dortmund. In der Schweiz nicht mehr als ein Bauernopfer vom Chef. Sepp Herberger hat gegen die Ungarn im ersten Spiel eine bessere B-Elf aufgestellt. Die deutsche Volksseele kocht vor Wut.
Naja, vielleicht von der Publikumsseite aus konnte man es verstehen. Sie sind voller Euphorie nach Basel gekommen und wollten jetzt eine super deutsche Truppe sehen. Und da waren einfach dann auch ein paar Namen, die wohl aus der Liga her bekannt waren, aber nicht aus der Nationalmannschaft. Und als wir dann einfach diese Packung von den Ungarn kriegten, wurden wir dann ausgepfiffen. Also ich glaube, das war das Unschönste, was ich eigentlich in den 18 Jahren, in dem ich in der Spitzenklasse gespielt habe, erlebt habe.
Es bleibt nicht bei den Pfiffen. Herberger wird in der Heimat als Verräter geächtet, auch von Journalisten. Ein sogenannter Anhänger des deutschen Fußballs fordert den Bundestrainer auf, sich am nächsten Baum aufzuhängen. Herberger erträgt Hetze und Häme mit scheinbar stoischer Gelassenheit.
Aber dass der Seppe oder der Herr Herberger, die haben ja immer Seppe gesagt, hinter seinem Rücken, dass er dann doch der qualifizierte Trainer war, hat er ja dann einfach in den nächsten Spielen bewiesen.
Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 13.
4. Juli 1954. Im regenschweren und windzerzausten Wankdorfstadion von Bern scheinen die Ungarn so unschlagbar wie eh und je. 70.000 im Stadion, 50 Millionen allein vor den deutschen Radiogeräten. Doch an diesem Tag findet der ewig Suchende sein Glück.
Und wann sieht man ein solches Endspiel? So ausgeglichen, so packend. Jetzt Deutschland am linken Flügel. Durch Schäfer, Schäfers Zuspiel zum Morlock, wird von den Ungarn abgewehrt. Und Boczek, immer wieder Boczek, der rechte Läufer der Ungarn, am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt.
Kopfball, abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 Tor!
Mein Gott, es hat geregnet und der hat also so einen Art wasserdichten Mantel angehabt. Und er musste ihn doch wirklich zum Erfolg hochheben, die Spieler. Ich sehe das doch ganz genau von mir. Ja.
Richard Stücklen, ehemals Bundestagsvizepräsident, Augenzeuge in Bern und mit Sepp Herberger über viele Jahrzehnte hinweg freundschaftlich verbunden.
Da mussten sie ihn doch tragen, da mussten sie ihn doch zum, nach dem Erfolg, es war doch regnerisches Wetter. Mein Gott, es hat geregnet und der hat auch so einen Art, früher mal so einen wasserdichten Mantel angehabt, der hat ausgesehen wie so ein Gummimantel, war kein Leder, war so ein billiger Gummimantel. Und er musste ihn doch wirklich zum Erfolg hochheben, die Spieler. Ich sehe das doch ganz genau von mir, ja.
Der kleine Mann mit dem zerknitterten Gesicht und dem ewig triefend nassen Regenmantel ist nach 57 wechselhaften Lebensjahren am Ziel angekommen.
Man muss viel tun, aber noch mehr lassen.
Als Sepp Herberger kurz vor seinem 19. Geburtstag zur Infanterie eingezogen wird, ist er in Mannheim schon ein recht bekannter Außenstürmer. Er übersteht den Ersten Weltkrieg unbeschadet als Funker, spielt danach gleich wieder Fußball und bestreitet 1921 sein erstes von 4 Länderspielen. Beim 3:3 in Finnland gelingen ihm sogar 2 Tore. Doch danach ist erstmal Fußballfeierabend. Herberger steckt mittendrin in der Mannheimer Berufsspieler-Affäre. 10.000 Mark Handgeld hat er angenommen, um vom Waldhof zu Phoenix Mannheim zu wechseln.
Ja, das ist mir sehr nahe gegangen damals. Ich hatte mich nie so hoch eingeschätzt im Fußball. Ich hatte meine Freude und habe eben gespielt und fühlte mich geschmeichelt, als ich dann so umworben wurde. Aber es ist, wie gesagt, es war ein Verstoß gegen das Reglement und ich habe dafür auch zu büßen gehabt.
Viel mehr weiß man nicht von Herberger über diese Zeit. Er hat sich darüber stets ausgeschwiegen. Herbergers lebenslange Fußballsperre wird jedenfalls auf 8 Monate reduziert. Die Verbindung mit Eva aber, 1921 für die Ewigkeit geschlossen, wird alles überdauern.
Also die beiden könnten dieses klassische Rollenverhältnis zwischen Mann und Frau erfunden haben. Also Eva hat alles ihrem Sepp untergeordnet und Sepp war ein getreuer Ehemann, der auch auf der anderen Seite für seine Eva alles getan hat. Aber die Rollenverteilung war klar. Sepp Herberger hat alles dem Fußball untergeordnet und so musste auch seine Frau alles unterordnen.
Der nächste Gegner ist immer der schwerste.
Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich.
März 1938. Adolf Hitler ist seit 5 Jahren an der Macht, Sepp Herberger seit 18 Monaten am Ziel. Er ist jetzt Reichstrainer, nachdem er seinen Freund, Förderer und Vorgänger Otto Nerz nach dem peinlichen Aus der Nationalmannschaft im Olympischen Fußballturnier von Berlin abgelöst oder vielleicht sogar ausgebotet hat. Es ist in jedem Fall keine harmonische Staffelübergabe, hat Sporthistoriker Dietrich Schulze-Marmeling festgestellt.
Seine Enttäuschung über Herberger wird vielleicht auch in einem Zitat deutlich, nämlich, dass er dann mal sagt, er habe mit Herberger eine Natter an seinem Herzen hochgezogen, ohne dass er es gewusst habe.
Sepp Herberger hat sich mit den neuen Machthabern schnell arrangiert. Schon seit dem Frühjahr 1933 ist er Mitglied der NSDAP. Später wird er diesen Schritt mit pragmatischem Kalkül rechtfertigen, Nähe zu suchen, um Distanz wahren zu können. Ins Training lässt sich der frischgebackene Reichstrainer jedenfalls nicht reinreden.
Montag oder Mittwoch kamen dann zu 3 SA-Leute. Die haben sich einen Spaß draus gemacht, unsere Leute zu schleifen. Ich habe gesagt, so geht es nicht. Die Presse hat oft gesagt, der Herberger ist ein elender Dickkopf. Aber hier war ich entschlossen, die geländesportliche Übung gibt es nicht. Ich habe mich nicht wohlgefühlt in meiner Haut dabei.
Doch Herberger ist in jeglicher Hinsicht ein gewiefter Taktiker und Strippenzieher. Auch im politischen Alltag weiß er schnell, an welche Tür er klopfen muss. zum Beispiel beim Reichssportführer von Tschammer und Osten.
Herr Reichssportführer, ich habe von Ihnen den Auftrag, eine spielstarke Nationalmannschaft aufzustellen. Ich traue mir zu, diese Aufgabe gut zu erfüllen. Aber in meinem Programm sind keine geländesportlichen Übungen vorgesehen. Die kann ich nicht brauchen. Wenn unsere Spieler geländesportliche Übungen machen wollen, dann sollen sie zur SA gehen. Nicht? Dann hat mir der Reichssportführer auf die Schulter geklopft und hat gesagt, machen Sie das, was Sie für richtig halten.
Sepp Herberger hat eigene Ideen für Trainingslehre und Spielsystem. Sein Credo lautet freier Wille und freie Entfaltung für jeden einzelnen Spieler. Hier unterscheidet er sich grundlegend von seinem Vorgänger Otto Nerz, der im Training noch marschieren ließ. Herberger lässt seine Spieler dagegen fangen spielen. Ein kindisches Vergnügen, das von der Partei natürlich missbilligt wird. Aber der Erfolg gibt Herberger recht. 1937 bleibt seine Mannschaft ungeschlagen, feiert 10 Siege, darunter ein 8:0 gegen Dänemark in Breslau. Die Geburtsstunde einer Auswahl, über die Herberger bis zu seinem Lebensende genauso ins Schwärmen gerät wie über seine Weltmeisterelf.
Unsere Breslau-Mannschaft, die in einem Jahr 11 Spiele ausgetragen, 10 davon gewonnen, 6 davon zu 0 gewonnen und nur 1 unentschieden hatte. Also das war auch eine Mannschaft, die jederzeit, auch 38, allein auf die Weltmeisterschaft sicherlich sehr gut abgeschnitten hätte.
Doch der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich bedeutet das Ende aller Weltmeisterschaftsträume. Sepp Herberger und seine Nationalmannschaft werden zum Spielball der Politik.
11 Freunde sollt ihr sein.
Im Frühsommer 1938 steht Sepp Herberger vor einem fast unlösbaren Problem. Deutschland und Österreich müssen innerhalb von ein paar Wochen eine gemeinsame Nationalmannschaft bilden.
Ja, also diese Verschmelzung der beiden Mannschaften zu einer einzigen war an sich deshalb schwer, weil die Zeit, die uns noch bis zu Beginn der Weltmeisterschaft in Frankreich verblieb, einfach zu kurz war.
Die politische Vorgabe lautet 6+5. 6 Deutsche und 5 Österreicher sollen in Frankreich den WM-Titel für das Dritte Reich gewinnen. Zu den deutschen Spielern gehört der Schalker Fritz Zschäpern.
Beängstigt hatte mich das tatsächlich, dass auf einmal dann 5 oder 6 Wiener dabei sein sollten. Ich wusste genauso, dass das nicht hinhauen konnte. Aber wir konnten ja nichts daran ändern. Nicht? Es war eben von oben so befohlen worden, dass tatsächlich eben 5 Wiener dabei sein sollten.
Die großdeutsche Mannschaft wird zur großdeutschen Enttäuschung und scheidet gegen die Schweiz frühzeitig aus. Nur ein Jahr später setzt das Deutsche Reich beinahe ganz Europa in Flammen. Auch Nationalspieler müssen an die Front. Sepp Herberger bangt um seine Männer. Er organisiert Länderspiele mit wochenlangen Lehrgängen. Anfangs spielt der NS-Staat noch mit. Länderspiele suggerieren eine Normalität, die es eigentlich nicht mehr gibt. So kommt ein Teenager aus Kaiserslautern im Kriegssommer 1940 zu seinem ersten Länderspiel. Es ist der Beginn einer besonderen Beziehung, eines Vater-Sohn-Verhältnisses zwischen Sepp Herberger und Fritz Walter.
Und damals hat der Chef gesagt, Fritz, Sie machen Ihr 25. Sie machen noch 25 dazu und Sie werden auch mal Kapitän der Nationalmannschaft und mein verlängerter Arm. Das ist also die reine Wahrheit.
Kurz darauf geht es jedoch ums nackte Überleben.
Im Schlamm arbeitet sich eine Gruppe unter dem Donner der Geschütze und dem Heulen der Werfer nach vorn.
1942. Der Krieg hat Deutschland erreicht. Die Großstädte ducken sich abgedunkelt durch die Nacht. Die Ostfront frisst jetzt ungezählte Leben.
Hier belohnt ein Kompanieführer die besondere Leistung eines Gruppenführers durch die Auszeichnung mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse. Das Gesicht des deutschen Soldaten ist hart geworden.
Es gilt jedoch eine Bedingung. Fronturlaub für Fußballer gibt es nur bei besonderer Tapferkeit vor dem Feind.
Das hat dazu geführt, dass Herberger
quasi eigenmächtig dann an diese Spieler irgendwelche Auszeichnungen verliehen hatten. EK1, EK2, Sturmabzeichen. Das war eigentlich hochgradig illegal.
Sporthistoriker Schulze Marmeling fand auch heraus, dass Propagandaminister Josef Goebbels das vorzeitige Ende der Kriegsländerspiele nach einer deutschen Niederlage im Berliner Olympiastadion einleitete.
Er hat gesagt, das wäre also absolut töricht, wenn ein Fußballspiel aller Voraussicht nach in einer Niederlage enden müsste, dann sollte man es lieber lassen. 100.000 Menschen hätten das Olympiastadion deprimiert verlassen und sie hätten sich offensichtlich mehr interessiert für den Sieg in einem Länderspiel als für die Eroberung einer Stadt im Osten. Dann kommt es im November ja zum letzten Länderspiel in der Slowakei und danach wird der Länderspielbetrieb, das ist dann aber natürlich auch kriegsbedingt, komplett eingestellt.
Sepp Herberger versucht nun, seine Nationalspieler in sogenannten Soldatenmannschaften unterzubringen, die sich an Garnisonsstandorten gebildet haben. Die berühmteste und beste Mannschaft bilden die Roten Jäger. Sie gehören zum Geschwader des berühmten Jagdfliegers Hermann Graf, der wiederum mit Reichstrainer Herberger gut bekannt ist. Durch dessen Vermittlung findet unter anderem auch Fritz Walter für einige Monate sicheren Unterschlupf.
Wir waren alle Soldaten, aber nicht direkt an der Front. Man hat es der Chef geschafft über den Graf, dass wir in die Rote Jägermannschaft kamen.
Ihre Überlebenschancen wurden, wenn sie Nationalspieler waren, vor allem wenn sie in Hermann Grafs Roter Jägermannschaft dabei waren, die insgesamt 28 Spiele immerhin absolviert hat. Das erhöhte erheblich die Chance des Überlebens.
Höchstleistung im Sport und ein vergnügliches Leben sind wie Feuer und Wasser.
Nach dem Krieg wird auch der deutsche Fußball zunächst international geächtet. Es dauert 5 Jahre bis zum ersten Länderspiel der Bundesrepublik. Wie schon nach dem Ersten Weltkrieg ist es wieder die Schweiz, die den internationalen Bann beendet. Ein einziges Tor kann der Schweizer Radioreporter aus Stuttgart in die Heimat übertragen. Es fällt durch einen schnöden Elfmeter und wird von mehr als 100.000 Zuschauern in der ehemaligen Adolf-Hitler-Kampfbahn in Stuttgart frenetisch gefeiert.
Penalty gegen die Schweiz. Achtung, es startet der rechte Verteidiger Burdenski. Er begibt sich zuerst zum Ball. Legt ihn nochmals hin, Penalty gegen die Schweiz, das heißt natürlich 1:0 für Deutschland. Jetzt geht er zurück und startet und läuft und schießt.
Der Anfang ist gemacht. Herberger wieder in seinem Element. Er sitzt ständig im Zug oder im Stadion. Es gibt keine eingleisige Spitzenliga, sondern mehrere Regionalligen. Die Spielersichtung kostet jedenfalls unendlich viel Zeit. Wenn Herberger nicht in einem Stadion sitzt, dann findet man ihn an seinem Schreibtisch im Eigenheim an der Bergstraße. Hunderte Briefe an seine Nationalspieler sind bis heute erhalten.
Diese Briefe haben sich die Spieler aufgehoben. Das waren Begleiter zwischen den Lehrgängen und zwischen den Spielen selber. Und da hat Sepp Herberger immer diese Mischung gefunden zwischen sanfter Ansprache, verständnisvoller Ansprache für die Spieler, aber immer auch mit dem Nachdruck, du musst das und das tun, was ich dir auch sage und mit auf den Weg gebe.
Zur sportlichen Höchstleistung gehört eben auch eine vernünftige Lebensweise. Und es gehört dazu, dass man ein gutes Familienleben hat. Wenn der Spieler zu Hause ist, dann kann er sich viel leichter auf einen Länderkampf vorbereiten, als wenn er noch einen großen Freundeskreis hat, der ihn da und dort ablenkt.
Von dieser konservativen Lebensweise zutiefst überzeugt, bindet Herberger auch die Spielerfrauen in seine pädagogische Arbeit ein.
Fritz Walter hatte in Italien seine Frau, der Hans Schäfer, der Jupp Hosipal, der Max Morlock, die hatten Frauen, die Einsicht hatten und Verständnis hatten für die Wünsche ihrer Männer und haben dann natürlich auch auf ihre Art mitgeholfen. Nicht alle!
Denn ausgerechnet Trudi Rahn, die Frau vom WM-Siegtorschützen Helmut Rahn, hat ihren eigenen Kopf. Bundestrainer Herberger stößt bei ihr mit seinen Plänen auf wenig Gegenliebe.
Sehen Sie mal, Frau Rahn, der Helmut ist ein Kerl, der kann 4 Weltmeisterschaften, also noch 2 mitmachen, auf 4 Weltmeisterschaften teilnehmen. Und er hat jetzt sein Gewicht, helfen Sie doch mit. wird, dass er auch in der Zukunft mit dabei sein kann. Dann hat sie gesagt, ach, wissen Sie, Herr Berger, ich habe ihn eigentlich gern ein bisschen voller.
Unser Bundestrainer, Sepp Herberger, wird heute zum letzten Mal auf heimischem Boden die Nationalmannschaft betreuen, der er mit allen Fasern seines Herzens verbunden ist.
28 Jahre lang prägt Sepp Herberger die Trainerarbeit im Deutschen Fußballbund. Fast alles macht er besser und geschickter als Otto Nerz. Nur bei seinem Abschied begeht er denselben Fehler wie sein Vorgänger. Er kann nach seiner offiziellen Verabschiedung im Niedersachsenstadion von Hannover einfach nicht loslassen.
Bundestrainer Sepp Herberger ist nicht nur in Deutschland, sondern bei allen Fußballfreunden der Welt ein Begriff geworden.
Herbergers Nachfolger wird Helmut Schön. Nicht die erste Wahl vom Chef, der lieber Detmar Kramer in seinen Fußstapfen gesehen hätte. Helmut Schön ist Herberger zu weich und mit seiner bildungsbürgerlichen, fast schöngeistigen Attitüde als Anführer ungeeignet. Helmut Schön weiß um die Vorbehalte von Sepp Herberger, aber er bleibt nach außen loyal.
Mann des Volkes, so könnte man wohl sagen. Er war einer, der überall beliebt war, man musste, dass er auch ein guter Spieler, war ja auch ein Nationalspieler in seiner aktiven Zeit gewesen ist. Und so hat er überall Freunde gehabt. Und er war letztlich auch für uns junge Spieler, die wir damals danach strebten, auch mal Nationalspieler zu werden, war er ein richtiges Vorbild.
Bei der Weltmeisterschaft in England ist Sepp Herberger so selbstverständlich vor Ort, als hätte er noch das Sagen. In der Nähe des deutschen Mannschaftsquartiers hält er regelmäßig Hof. Und vor allem die älteren Nationalspieler nehmen die Audienz beim Alten gerne wahr.
Und zwar waren sie deshalb aufregend, weil ich die Verantwortung nicht hatte. Weil ich nicht genau im Bilde war, ob sie tatsächlich auch auf diese Spiele und auf ihre Gegner vorbereitet seien. Und wie die Stimmung in der Mannschaft war. Ich konnte da und dort, wenn die Spieler kamen, auch zu mir, da und dort dem einen so die Spritze geben und besonders die Alten auch immer wieder daran zu erinnern, dass sie als alte, verdiente Nationalspieler gerade bei diesen Spielen gegenüber den Jungen besonders verpflichtet seien.
Nachdem die deutsche Mannschaft mit begeisterndem Offensivfußball, mit frischen neuen Gesichtern wie Beckenbauer, Overath oder Emmerich nach einer dramatischen Endspielniederlage gegen England nach Hause kommt und dort begeistert gefeiert wird, ist jedoch auch Sepp Herberger klar, seine Zeit im Trainingsanzug an der Seitenlinie ist endgültig vorbei.
Eine gewisse Deckenbeleuchtung sollte da sein, aber nicht so viel, dass das Stroh im Kopf lichterloh in Flammen aufgeht.
Er hat eine große Bibliothek angelegt in seinem Haus in Hohensachsen. Aber das war auch ein Symbol, dass er seinen einfachen Verhältnissen entschwinden konnte. Und dass er jetzt auch ein eigenes Haus hatte mit einer großen Bibliothek. Und er hat gerne und oft Gäste empfangen, Journalisten empfangen und sie immer zu seinen Büchern geführt.
Denn in diesen weit mehr als 1000 Büchern, da ist sich Museumsdirektor Neukirchner sicher, hat Herberger vor allem nach der Formel für den Erfolg geforscht.
Er hat Mao Zedong, Clausewitz und Machiavelli regelrecht verschlungen. Und diese Militärstrategen waren seine Blaupause für seine Taktik, die er sich zusammengesetzt hat. Guerillataktik, dieses alle Spieler in Bewegung, 11 Mann in der Verteidigung, 11 Mann im Sturm. Das hat er sich abgeschaut von Clausewitz.
Auch der amerikanische Psychologe Dale Carnegie hat es Sepp Herberger angetan. Dessen Sinnsprüche über das Leben bilden die Grundlage für Herbergers Floskeln über den Fußball. Stets einen Schritt nach dem anderen zu gehen, sich nicht über vergossene Milch aufzuregen, diese Weisheiten prägen Herbergers Sicht auf den Fußball.
Der Ball hat die beste Kondition.
Sepp Herberger stirbt am 28. April 1977 im Alter von 80 Jahren. Schon zu Lebzeiten hatte er mit seiner Frau Eve beschlossen, dass sein Nachlass in eine Stiftung übergehen soll. Die Sepp Herberger Stiftung kümmert sich unter anderem um die Resozialisierung von Strafgefangenen oder um Fußballer, die unverschuldet in Not geraten sind.
Sepp Herberger hat jetzt nicht in Saus und Braus gelebt, auch wenn er das gekonnt hätte. Er hat tatsächlich im häuslichen Umfeld immer seinen Trainingsanzug mit dem DFB-Logo getragen und hat da nicht so sehr viel Aufsehens um sich und um seine Person und um seine Lebensführung gemacht. Also er war ein bescheidener Mensch, der auch aus sehr bescheidenen Verhältnissen kam. Und diese Wurzeln hat er auch zeitlebens, glaube ich, nie vergessen.
Die Geschäfte der Sepp Herberger Stiftung führt heute Tobias Frischinski.
Die Eheleute haben sich zu verschiedenen Anlässen, Festtagen beispielsweise oder Geburtstagen, immer dann, wenn man dem Chef was schenken wollte, gerne Wertpapiere schenken lassen. Und das private Vermögen der Eheleute, das heute in der Stiftung noch erhalten ist, ist im Wesentlichen ein Wertpapierdepot. Und mit den Dividenden auf diese Titel können wir dann Menschen in Not unterstützen.
Die Stiftung war im Übrigen die erste ihrer Art in Deutschland. Sie hat mittlerweile fast 5 Jahrzehnte überdauert. In dieser Zeitspanne hat sich natürlich auch die Wirkmacht des Namens verändert. Nicht jeder Fußballspieler oder Fan kann Sepp Herberger heute noch zuverlässig verorten.
Und der Fußball wird natürlich auch immer schnelllebiger. Wenn Sie heute in Grundschulen die Kinder fragen nach ihren Heroen, dann sind es natürlich die aktuellen Nationalspieler Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Leon Goretzka, Robin Gosens und all die anderen. Die können Ihnen auch nicht mehr so genau sagen, wer 2014 den Titel für Deutschland gewonnen hat und wer ihn 1954 gewonnen hat, erst recht nicht.
Und deshalb muss Tobias Frischinski immer wieder das hohe Lied auf den Alten von der Bergstraße anstimmen, was ihm aber natürlich nicht wirklich schwerfällt.
Dass Sepp Herberger eine ganz großartige Persönlichkeit gewesen ist, der sich selbst nie verloren hat, ne, der wusste, wo er herkommt und der mit größtem Fleiß und Akribie einen Lebensweg gegangen ist, der größten Respekt verdient, ne? Und der ganz maßgeblich zur Entwicklung des deutschen Fußballs beigetragen hat.
Es gibt kein größeres Glück, so meine ich, als ein Leben lang jungen, strebsamen Menschen zu helfen, ihre Wünsche zu erfüllen.
Diese Sendung von Burkhard Hupe finden Sie auch in unserer Audiothek oder zum Nachlesen auf deutschlandfunk.de/sport.